Wie immer zu Beginn möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern. Das waren dieses Mal Dennis, Sabine und Martin van Elten. Und im Besonderen möchte ich mich noch bedanken bei David Hagemeister, der regelmäßiger Supporter dieses Podcasts ist und der mir von der Wunschliste das Buch Mythos Hallischer FC Wacker 1900 geschenkt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und wenn auch ihr den Hörfehler unterstützen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf hörfehler.org. Unter dem Reiter unterstützen findet ihr alle weiteren Informationen. Dankeschön.
Ons boer en Merlin, hobby heeft das Geld, wenn man vom Grund ist, wo man hingehört. Bleib in dein Hieb, haben wir die Burschen gesagt, aber mich hat damals schon eine Frage geplagt. Wie kommst du das ich, obwohl ich die Wacker gespielt, mehr nachher alles zum Sportclub in den Team. Und wie ich gehört hab, dass im selben Jahr, wo ich geboren bin, Sportclubmeister war, da hat's kein Halten gehen, da war's mir klar, wo ich am Platz steh, werd ich werden, ja. Ich mag der schwarzes und der weißes Geschau, du bist nicht grün, nicht violett, nur gelb und blau. Ich hab mich über'n Kopf verliert und über'n Hals, du bist mein Liebschaft aus Erlös.
Es hat ja jeder Bezirk sein Zentrum. Und unter anderem wäre also für Herrn Hals das Zentrum der Spurkerplatz.
Einige Leute, denen ich erzähle, dass ich hier wohne, die kennen es nur wegen dem Stadion.
Jede Familie fast in Herrn Hals hat irgendwelche Verbindungen zum Platz.
Der ganze Bezirk und das ganze Kretzel drumherum vom 16. auch ein Stück, alle Menschen, die haben einen Bezug zu dem Platz. Das ist ein Wahrzeichen, ist das sicher das falsche Wort, aber es ist so ein, hier gehört eigentlich ein Kretzelmanagement-Zentrale hinein, weil es eine Anlaufstelle für alle Menschen ist. Verbringen ihre Freizeit hier, beginnen hier eigene soziale Initiativen zu starten. Das ist alles auf diesen Tribünen entstanden. Und die stehen ja schon seit 1904 da. Das heißt, da gibt es wirklich viel Geschichte, auf die man zurückgreifen kann.
Ja, yeah, I like a lot of things. I like the people, because they are not racist. They are nice to me. They are like my family, because I don't have family here. They are just like my family. They took me like their child. Yeah, everyone is nice.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcast. Mein Name ist Nick und dieses Mal wird es wieder ein bisschen internationaler, das wünscht ihr euch ja eh immer. Und zwar geht es mal wieder nach Wien und es geht diesmal um den Wiener Sportclub mit C. Mein heutiger Gast ist Christian, er ist mir empfohlen worden von bester Stelle, von daher bin ich mal gespannt auf das Gespräch. Grüß dich, Christian.
Ja, grüß dich, es freut mich sehr, heute auch dabei zu sein. Bei dem Podcast.
Zu Beginn, stell dich doch vielleicht mal vor, damit auch unsere Hörer einen Eindruck bekommen, wer da jetzt die Kompetenz am Mikrofon ist.
Ja, Kompetenz, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert mit der Kompetenz. Also ich bin der Christian, ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschrieben im Rahmen der Reihe Fußballfibel über den Wiener Sportclub, wo ich mich vor allem ein bisschen mit der Geschichte der Fanszene beim Wiener Sportclub beschäftige. Ich besuche seit etwas mehr als 10 Jahren, würde ich sagen, die Spiele bei dem Verein. Habe Saisonkarte, bin Mitglied, bei dem Fanclub Freundinnen der Friedhofstribüne und genau, wohne in Wien und wohne auch im 17. Bezirk, also in Wien, Hernals, da wo der Wiener Sportclub seine Spiele auch austrägt.
Kurze Frage, so von der Stimme her hätte ich dich ja jetzt älter geschätzt. Wenn du sagst, du gehst erst seit 10 Jahren dahin, gab es vorher noch eine andere Fußballliebe oder hat sich so spät
ja, die gab bzw. gibt es durchaus. Also ich habe vorher lange Zeit in Manchester verbracht und gelebt, eine Stadt, mit der mich auch heute immer noch viel verbindet. Und bin dort involviert gewesen rund um den FC United of Manchester. Das ist der Verein, der von Manchester United Fans gegründet worden ist, auf Reaktion auf die Übernahme von Manchester United durch die Glazer-Familie. Ist inzwischen auch schon über, jetzt muss ich ganz kurz nachzählen, wie viele Jahre das jetzt nun wieder schon her ist. 2005 war es, genau. Und das war so eine Neugründung im Amateurfußballbereich, wo Fans einen Mitgliederverein neu gegründet haben, der sich sozusagen auf die alten Traditionen von Manchester United bezieht, aber versucht hat, das Ganze eben auf eine nicht kommerzielle Art und Weise halt zu führen. Das war so tatsächlich der erste Fußballverein, wo ich dann wirklich sehr stark drin aktiv geworden bin und wie es mich dann nach Wien verschlagen hat. Wie das Leuten im Exil in Anführungszeichen dann so geht, sucht man nach Alternativen und schaut sich um. Und ich bin da nach einigen Versuchen, durchaus auch bei anderen Vereinen, bin ich dann beim Wiener Sportclub gelandet und dann dort auch hängen geblieben.
Also United of Manchester gibt es ein Feature aktuell beim Deutschlandfunk, ein sehr, sehr hörenswertes, weil es da um die Arbeit im Stadtteil geht und sich weniger jetzt mit der Geschichte des Clubs beschäftigt. Ihr findet diesen Link auch in den Sendungsnotizen, also ich werde es dann beifügen. Würde mich natürlich interessieren, warum hat dich der Wiener Sportclub gefangen genommen?
So lustigerweise, das erste Spiel, das ich versucht habe, mir beim Wiener Sportclub anzuschauen, es ist dann direkt auch ausgefallen. Also da bin ich hingegangen. Damals habe ich noch ganz woanders in Wien gewohnt. Da war die Anreise zu dem Verein hin, also zum Stadion, hat mich dann durchaus mehr als eine Stunde gebraucht. Bin dann dort gelandet. Es hat in Strömen geregnet. Schiedsrichter damals das Spiel abgesagt. Und dann ist es so, dass der Wiener Sportclub so ein Vereinslokal hat, das von der Fanszene selber betrieben wird, das sich direkt unter der Heimtribüne befindet. Dort bin ich dann gelandet nach diesem abgesagten Spiel und bin dann dort auch erstmal ziemlich grandios versumpft in diesem Abend. Und das war so das erste Ding, dass ich mir gedacht habe, ein Verein so einen netten Ort hat, der kann ja nicht ganz falsch sein. Hab dann angefangen, zu ein paar Heimspielen zu gehen, bin dann immer wieder gekommen und dann durch einen Zufall hat es sich dann auch so ergeben, dass, also völlig ungeplant, dass ich dann auch eine Wohnung im 17. Bezirk gefunden habe, tatsächlich in Fußentfernung zum Stadion. Also das heißt, ich brauche jetzt nur noch 10 Minuten circa zum Heimspiel. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Und so hat es mich denn hineingezogen in das Ganze.
Der Ort, den du gerade beschrieben hast, ist das Flag, ne?
Genau, ja.
Kannst du mir mal erzählen, also ich habe mir das in dem Buch jetzt nur ausgemalt, weil ich selbst nie vor Ort war und stelle mir da jetzt irgendwie so eine Art Punkrockladen drunter vor. Von daher, erklär mir mal bitte, was das für ein Ort ist.
Ja, das Flag hat eine... Also das Flag ist tatsächlich ein sehr zentraler Bereich für die meisten Fans oder sehr viele Fans, die dort aktiv sind. Also es ist der Ort, in dem nach dem Heimspielen, also Heimspiele finden immer am Freitagabend statt oder nach dem Heimspielen dann auch sozusagen immer die Afterparty stattfindet. Das ist der soziale Mittelpunkt der Fanszene, wo auch zur spielfreien Zeit ab und zu Konzerte veranstaltet werden. Also es gab jetzt im vergangenen Februar in der Winterpause gab es die Konzertreihe Saturday, I'm in Flag. Es hat eine ganz interessante Entstehungsgeschichte, die daher rührt, dass die Räumlichkeiten, in denen sich dieses Lokal befindet, lange Zeit die Hausmeisterwohnung beziehungsweise auch eine Spielerwohnung unter der Heimtribüne, der sogenannten Friedhofstribüne gewesen ist, die dann ziemlich lange leer gestanden ist und die dann von Fans ab einem bestimmten Zeitpunkt quasi instand besetzt worden ist. Also wo die Fanszene sich quasi durchaus auch ohne erstmal großartig um Erlaubnis zu fragen, diese Örtlichkeiten angeeignet hat, weil die Jahre immer mehr ausgebaut hat, zwei Barbereiche reingebaut hat, so eine Art Disco-Raum, der auch für Konzerte genutzt werden kann, Kickertisch und so weiter. Und ja, insofern, wenn du sagst, du stellst es dir ein bisschen so vor wie so eine Punkerhütte, dann trifft es das ein bisschen durchaus auch. Ja.
Du hast erzählt,
und es bis heute ist es sozusagen ein selbstverwalteter und selbstorganisierter Raum in dem Verein, der die Fanszene selber betreibt.
Fangen wir mal ganz vorne an. Um kurz so einen Umriss zu bekommen, über was für einen Verein wir da eigentlich reden. Der Wiener Sportclub ist als Cyclistenclub gegründet worden. Also das ist, glaube ich, Fahrradfahren, oder? Irgendwie sowas.
Ja, genau, das waren Fahrradfahrer. Ja.
Wie? Genau.
Es gab Zyklisten, gab dann auch Ruderer, die nicht mit dabei waren und diverse andere Sportarten auch. Also der Wiener Sportclub hat eine Geschichte eigentlich durchaus immer schon als ein Mehrspartenverein. Das ist was, das sich bis zu einem gewissen Grad bis heute auch immer noch durchzieht. Also auch heute kann man beim Wiener Sportclub zum Beispiel schwimmen, wenn man das möchte, oder man kann Squash spielen. Also es werden unterschiedliche, eine Fechtsektion, das auch immer noch. Und dann eben natürlich auch die Fußballsektion, für die der WSC dann mit am bekanntesten geworden ist. Die erfolgreichsten Jahre des Fußballs beim Wiener Sportclub werden sicherlich die 1950er Jahre gewesen sein. Berühmt ist da ein Sieg gegen Juventus Turin. Das ist sowas, das wird immer gerne bis heute immer noch angeführt von der Fanszene, wo der Wiener Sportclub dann Juventus Turin halt 7-0 geschlagen hat. Das war, ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist, aber das war zumindest sehr lange eine der höchsten oder die höchste Auswärtsniederlage einer italienischen Mannschaft im Ausland überhaupt. Ja. Es gab dann später, ab den 1970er Jahren, etliche Irrungen und Wirrungen und Krisen und Pleiten, über die wir uns vielleicht später noch weiter unterhalten. Heute ist es so, dass die Fußballsektion vom Wiener Sportclub in der Regionalliga Ost spielt. Das ist die dritthöchste Spielklasse im Männerfußball in Österreich, also darüber kommt dann die zweite Bundesliga, die aus irgendwelchen Gründen öfters dann erste Liga heißt oder was weiß ich, und dann darüber dann halt die echte Bundesliga. Gibt in Österreich drei Regionalligen, West, Mitte und Ost. In der Regionalliga Ost befindet sich jetzt der Wiener Sportclub auch schon etliche Jahre und hat sich da sozusagen recht gut eingerichtet. Es gibt noch ein Frauenteam, das vor ein paar Jahren gegründet worden ist, das inzwischen in der zweiten österreichischen Bundesliga spielt, letzte Saison dorthin aufgestiegen ist.
Von dem man relativ viel wahrnimmt. Jetzt wäre die Frage, wie viel ist noch geblieben von dem Ruhm des Wiener Sportclubs in der heutigen Zeit?
Ja, also ich würde sagen, der Ruhm, das ist sehr stark etwas, das aus der Vergangenheit kommt und das jetzt heute eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also es gibt noch Fans, die erinnern sich aus ihrem eigenen Erleben noch an Zeiten, wo der Wiener Sportclub in der ersten österreichischen Liga, in der Bundesliga gespielt hat, wo es halt noch durchaus Leute gibt, die erzählen können von Spielen gegen Vereine wie Rapid oder Sturm Graz oder Blau-Weiß Linz oder Wacker Innsbruck und solche Clubs. Das sind aber Sachen, die jetzt tatsächlich schon durchaus sehr lange weg sind, sehr lange entfernt sind. Heute spielt man ganz einfach in einer Liga, die großteils aus, ich sag das mal so und ich meine es überhaupt nicht böse, die großteils aus eher so dörflichen Vereinen besteht. Wobei sich seit diesem Jahr auch mit Wiener Neustadt, ist auch ein ehemaliger Bundesliga-Verein, neu in die Regionalliga dazugekommen, also abgestiegen sind. Es war lustigerweise unser erstes und einziges Auswärtsspiel in dieser Rückrunde nach der Winterpause, weil dann ist gleich Corona gekommen und dann war es jetzt erstmal für die voraussehbare Zukunft vorbei mit dem Fußball.
Ja, ich war bei Corona, das Thema. Das lassen wir, glaube ich, an dieser Stelle mal aus, weil ich meine, da könnt ihr wahrscheinlich auch bloß spekulieren, wie das weitergeht und welche Auswirkungen das für den Verein haben wird am Ende des Tages. Ja. Wäre die Frage, du hast Hernals schon erwähnt, das ist ein Stadtteil, Vorstadt, also in deinem Buch erzählst du, du leitest das Buch ja damit ein mit Hernals und mit den Cyclisten, also mit den Radfahrern. In so einer, aber in so einer Art und Weise, dass man denkt, okay, man ist irgendwo in einem englischen Park und ist beim Picknick und dann kommt irgendwo einer mit einem Fahrrad in der Ferne auf einem Feldweg lang gefahren. Also nehme ich mal ein bisschen mit zu dieser Geschichte. Also was ist Hernals für eine Gegend?
Wenn man sich jetzt die Wiener Geografie ein bisschen anschaut oder wenn wir uns jetzt so eine Stadtkarte von Wien vorstellen, dann gibt es halt im Wiener Westen so eine ganze Reihe von Außenbezirken. Also du hast zum Beispiel den 14. Bezirk, das ist der Stadtteil oder der Bezirk Penzing, wo auch Rapid Wien ihr Stadion haben, da in Hütteldorf. 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus, bekannter alter Arbeiterbezirk. 16. Bezirk Otterkring, genauso auch. Und dann kommt so ein kleiner irgendwie zwischen dem 16. und dem 18. Bezirk eingequetschter, sehr langgezogener Bezirk und das ist eben Hernals, der so ein Mischbezirk ist. Also es gibt da einen Bezirksteil, der sehr stark in so einem Arbeitermilieu geprägt ist, historisch. Und es gibt aber auch Bezirksteile, die durchaus sehr bürgerlich sind. Was es ist, ist es definitiv so ein Vorort von Wien, ein Außenbezirk, der jetzt sozusagen, gäbe es den Sportclub nicht, würde ich jetzt bösartig sagen, wäre es ein Bezirk, den man sehr leicht übersehen würde in den verschiedenen Wiener Bezirken, weil es einfach wesentlich prominentere, berühmtere Bezirke vielleicht gibt als den 17. Aber es macht ihn auch sehr angenehm zum Leben, muss man auch sagen. Also es ist ein Bezirk, der irgendwie relativ unauffällig ist, aber gerade dadurch auch eigentlich sehr nett.
Wie ist der Sportclub so mit dem Stadtteil verbunden? In deinem Buch liest man so, da könnte man das Gefühl bekommen, er war auf jeden Fall mal sehr verbunden mit dem Stadtteil.
Ist es auch immer noch. Also man sieht Spuren des Wiener Sportclubs eigentlich an sehr vielen Ecken, also auch historisch. Es gibt so in kurze Gehentfernung von meiner Wohnung ist zum Beispiel die Rötzergasse und in der Rötzergasse befindet sich ein altes Haus, das war früher das Clubheim des Wiener Sportclubs. Also es gab da tatsächlich ein vom Verein selber gebautes Haus, das der Wiener Sportclub neben dem Stadion dann auch noch genutzt hat für Zusammenkünfte, für Versammlungen, für Feste und so weiter. Das Haus befindet sich jetzt schon lange nicht mehr im Besitz. Das WSC existiert aber immer noch. Es ist so, dass in sehr vielen Lokalen, in sehr vielen Kneipen im Bezirk sich durchaus Spuren vom Wiener Sportclub verstecken, also dass dort irgendwelche Wimpel hängen. Es gibt ein Gasthaus, das in dem Buch auch angesprochen wird, also der Brandstätter zum Beispiel, der fungiert als eine Vorverkaufsstelle auch für Spiele, also wenn es größere Spiele gibt beim Verein. Man trifft durchaus immer wieder auch auf Geschäftsleute im Bezirk, auf kleine Betriebe, die einen Bezug zum Verein haben, die als Sponsoren des Vereins auftreten. Also ich würde auch sagen, der Bezug ist durchaus sehr stark da und man sieht es durchaus auch immer, es ist durchaus immer interessant, auch nach den Spielen zu sehen, sowohl nach den Heimspielen als auch nach den Auswärtsspielen, wenn man so durch verschiedene Gasthäuser, durch verschiedene Lokale geht, man sieht halt im Bezirk auch sehr viele Fans von dem Verein sitzen. Also es gibt diese Nähe definitiv. Und es ist auch ganz lustig, also nur um das noch zu Ende zu führen, die auch Fans, die jetzt nicht im 17. Bezirk wohnen, entwickeln dann trotzdem zu diesem Bezirk einen Bezug. Also wenn man sich sportclub-spezifisch trifft irgendwie, dann trifft man sich halt doch sehr oft im 17. Bezirk oder um den 17. Bezirk herum.
Das war gerade die Frage. Die Zuschauer, kommen die zum Großteil noch aus dem Bezirk selbst oder ist das dann doch schon eben der Wiener Sportclub?
Das ist sehr gemischt, weil einfach auch die Leute, die da hingehen, würde ich sagen, sehr gemischt sind. Also es gibt Fans grundsätzlich, die überall in Wien wohnen. Es ist schon so, dass ich in meiner Nachbarschaft, also jetzt so in meinem eigenen Mietshaus zum Beispiel, bin ich inzwischen draufgekommen, dass ich also allein in meinem Haus irgendwie 3-4 Nachbarn habe, die ich regelmäßig dann im Stadion wiedersehe und in meiner Straße dann halt doch noch wieder 4-5 andere, die ich dann dort auch wiedersehe. Also das gibt es, aber natürlich wohnen sie auch in anderen Bezirken und du hast eine ganze Klientel, eine ganze Schicht von Leuten, die so wie ich ursprünglich woanders gewohnt haben, entweder woanders aus Österreich herkommen oder auch aus anderen Ländern. Also wir haben Leute da im Verein, die kommen aus Italien, die kommen aus Großbritannien, aus Deutschland, aus Irland, aus unterschiedlichsten Gegenden, und die fühlen sich dann beim Sportclub auch sehr gut aufgehoben. Also es ist jetzt für mich kein Verein, der sozusagen so ein Ding hat, wo du bist nicht von hier, du wirst hier nicht willkommen sein. Also das gibt es eigentlich überhaupt nicht, sondern eher im Gegenteil. Das ist ein sehr offener Verein und auch eine sehr offene Fanszene, wo Leute auch gut aufgenommen werden.
Du hast dich in dem Buch ja sehr, sehr intensiv mit der Fanszene beschäftigt. Wäre die Frage, ich meine, es ist ein erfolgreicher Verein gewesen. Er hat ja dann auch in anderen Stadien in Wien seine großen Spiele gemacht, hat da auch durchaus jede Menge Zuschauer angezogen. Aber ich vermute mal, der Verein ist ja in den 70er Jahren dann auch böse abgestürzt, dass dann die Zuschauer ausgeblieben sind. Wie war das dann mit der Fanszene? Also gab es vor der Friedhofstribüne eigentlich noch eine Fanszene?
Das ist ja auch wieder eine sehr lange Geschichte. Also es ist ja so, dass ich schon sehr früh, also schon in den frühen 1950er Jahren beim Wiener Sportclub die Anhängervereinigung gegründet hat, die auch bis heute noch immer existiert. Und das war in der österreichischen Geschichte der erste oder zumindest einer der ersten, es wird sehr oft gesagt, dass es der erste Fanclub eigentlich war, der sozusagen unabhängig vom offiziellen Verein selber gegründet worden ist. Also das war in den frühen 1950er Jahren. Und das war schon von Anfang an war das eine Fanszene oder eine Fankultur, wenn man das so sagen will, die sich sehr stark darüber identifiziert hat, dass man dem Verein eigentlich andauernd unter die Arme greifen musste. Also da ging es von Anfang an eigentlich immer darum, wie kommt der Verein an Geld, wer wäscht die Wäsche für die Spieler, man musste Konkurse abwenden, hat aber auch sehr früh schon angefangen, Sonderzüge zu organisieren, zum Beispiel zu verschiedenen Spielen, hat kulturelle Events organisiert und so weiter. Also das war so der Anfang.
Kann ich ganz kurz reinspringen? Ich habe den so aufgenommen in dem Buch, als wäre das so eine Art Supporters Club. Also was man heute so als Supporters Club kennt, trifft's das?
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ja. Genau. Das war so würden sie sich, glaube ich, selber auch sehen. Und so betreiben sie es auch bis heute immer noch weiter. Aber sie haben durchaus, also was Geschehnisse im Verein also und rund um den Verein anging, haben sie sich durchaus auch immer eingemischt. Also als es dann später in den 1970er Jahren um so Geschichten gegangen ist, wie dass eine Fusionierung mit Rapid Wien angestrebt worden ist zum Beispiel. Oder noch absurder eigentlich, dass eine Fusionierung des Vereins mit Austria Salzburg angestrebt worden ist. Da haben sie sich schon sehr früh dann in die Bresche geworfen und haben Kampagnen dagegen organisiert und sehr hart daran gearbeitet, mit großem Einsatz dafür zu sorgen, dass der Wiener Sportclub als ein unabhängiger Verein weiter besteht. Und das ist, wenn ich jetzt ein paar Jahre nach vorne springe, haben sich dann ja die Freunde der Friedhofstribüne gegründet oder heute Freundinnen der Friedhofstribüne. Das war dann so eine Struktur, da muss man sich vorstellen, es war so eine Zeit, späte 1980er Jahre, frühe 1990er Jahre, da hat der Wiener Sportclub durchaus auch schon noch in der Bundesliga gespielt und im Profifußball. Es war aber fantechnisch beim Wiener Sportclub nicht allzu viel los. Also wie da die ersten jungen Leute dann wieder angefangen haben, zum Verein zu gehen und Spiele dort zu besuchen, waren sie auch oft mit einer Situation konfrontiert, wo sie als Heimfans irgendwie tatsächlich in der Unterzahl gewesen sind, im Gegensatz zu anderen Vereinen, die dort als Auswärtsfans hingekommen sind. Und das war dann aber irgendwie, es gab da eine lokale Schule, wo ziemlich viele der ersten Generation aus der Friedhofstribüne hergekommen sind und die dann dort angefangen haben. Ist lustig, ich habe mit einem der ersten Leute, die mit dabei waren, habe ich vor ein paar Wochen ein Interview geführt für unser Fernsehen, für das Schwarz auf Weiß, der mir dann halt gemeint hat, also damals hätte man sich das überhaupt nicht vorstellen können. Die haben halt angefangen irgendwie vielleicht mit einem Dutzend Leute. Und heute stehen halt auf der Friedhofstribüne, auf der Heimtribüne halt wirklich hunderte Leute. Und das ist so, wir spielen in der Regionalliga Ost und die Heimspiele werden besucht von, je nachdem was für ein Spiel es ist, zwischen 1200 bis 1800 und bei Spitzenspielen schon mal 3000 Leute. Da handelt es sich um Zuschauerschnitte, die manche Bundesliga-Teams oder manche Zweitliga-Teams in Österreich nicht erreichen.
Aber das hat sich, haben sich die Freundinnen der Friedhofstribüne ja im Grunde selbst erkämpft, dass das so heute ist. Ne? Also du schreibst zum Beispiel in dem Buch, hast du an irgendeiner Stelle, Antifaschismus muss erkämpft werden und nicht ersessen.
Genau, ja. Das ist auch eine sehr lange Geschichte gewesen. Also wie ich vorhin ja gesagt habe, die Situation in den späten 80ern, frühen 1990er Jahren hat sich einfach so dargestellt, dass es damals in österreichischen Fankurven durchaus auch ein großes Problem mit rechtsradikalen Fans gegeben hat, was ja teilweise eine Sache ist, die bis heute auch noch weiter besteht, längst nicht bei allen Vereinen, aber es gibt da ein paar, die man da durchaus nennen könnte. Und wo es einfach so war, dass du als Sportclub-Fan in den frühen Jahren, wo sie da versucht haben, was aufzubauen, eigentlich immer aufs Maul gekriegt hast oder sehr oft aufs Maul gekriegt hast und sehr oft auch wegrennen musstest. Also das ist eine Erfahrung gewesen, die durchaus prägend gewesen ist für diese Generation von Fans, die dann aber trotzdem angefangen haben, sich halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusammenzutun, sich zu organisieren, klarzustellen, dass sie halt selber explizit eine antirassistische und antifaszistische Fanszene und Fankurve sind und das aufbauen wollen, dass man halt keine rassistischen, ausländerfeindlichen Parolen haben möchte am Platz. Und dann haben sie ja auch, um das eben auch weiter Kunst zu tun, wurde auch das Schwarz auf Weiß dann gegründet, sehr früh als ein Sprachrohr. Man hat Feste organisiert, man hat sich ein bisschen zusammengetan mit Elementen aus der Wiener Subkultur und der Wiener Underground-Kultur. Da gibt es dann auch Überschneidungen mit der Fanszene von der Vienna, zu der Alexander Juraske dann sicher mehr erzählen könnte, da bei dir ja zu Gast gewesen ist. Schon. Und so hat es dann halt angefangen. Und so ist es bis heute. Und heute hat sich der Wiener Sportclub halt als ein, als ein bekennender antifaschistischer Verein im österreichischen Fußballbetrieb etablieren können.
Wäre die Frage, in dem Buch habe ich ab und zu so den Eindruck, die Fans sind die eine Seite, der Verein oder der Vorstand oder die verantwortlichen Leute, sagen wir mal so, ist dann so die andere Seite gewesen in der Vergangenheit? Wenn du sagst, Es ist heute ein sich als antifaschistisch verstehender Verein, gilt das dann auch für die Funktionäre oder ist das dann doch eigentlich wieder nur auf die Zuschauer oder auf die Fans begrenzt?
Ja, also ich würde mal so anfangen. Am Anfang, wie die Friedhofstribüne angefangen hat, da waren die Beziehungen zu den Funktionären, was man so hört, ziemlich schlecht, beziehungsweise sehr schlecht. Also ich habe da von einem langjährigen Friedhofstribüne-Mitglied habe ich die Geschichte erzählt bekommen, wie er dann mal angefangen hat, so selbstgemachte Fanartikel von der Fanszene am Platz zu verkaufen, dass da halt ein Funktionär damals auf ihn zugegangen ist und ihm dann gesagt hat, so, was willst du da, schleich dich, du Untermensch. Das war so der Umgang in der damaligen Zeit. Inzwischen ist es so, dass durch die vielen Irrungen und Wirrungen in der Vereinsgeschichte, die es gegeben hat, inzwischen ja auch durchaus Leute im Vereinsvorstand sind und waren, die in der Friedhofstribüne ihren Anfang genommen haben. Also die als Fans sozusagen angefangen haben beim Verein und dann später durchaus auch Funktionäre geworden sind. Also würde ich sagen, so das Antifaschistische, das hat sich auf jeden Fall durchgesetzt und das ist auch ganz klar, also nicht nur das Antifaschistische, sondern auch ein Bekenntnis gegen Homophobie zum Beispiel und andere Formen von Diskriminierung. Dass es sich beim Wiener Sportclub um einen Verein handelt, der sich sozial engagiert und der sich zu bestimmten Themen halt durchaus auch politisch äußert. Das sind Sachen, natürlich gibt es dann immer wieder auch mal Reibereien, Diskussionen und Debatten. Natürlich ist es auch immer noch so, dass man halt eine aktive Fanszene mit der Friedhofstribüne hat. Und das ist natürlich immer Konflikte, Reibereien mit einem Vereinsvorstand von einem Fußballverein dann durchaus auch geben wird. Aber so diese großen Pflöcke, die man einschlagen wollte, denke ich, die sind durchaus eingeschlagen worden im Laufe der Zeit.
Bevor wir auf die Geschichte der Friedhofstribüne oder das Fansein etc. eingehen, möchte ich nochmal ganz kurz zu dem Anhängerclub zurück, denn du hast in dem Buch durchaus relativ viel Platz für ihn verwendet und Ich weiß, bei Twitter habe ich mindestens, wenn ich den Vorsitzenden, der mir folgt, also der den Hörfehler-Podcast folgt, deswegen würde ich da gerne nochmal drauf, weil du liest in diese, du hast es ja eben schon erwähnt mit diesen Fusionsplänen, die da verhindert wurden. Das klingt jetzt aber hier mal so ganz entspannt. In dem Buch liest sich das aber stellenweise dann doch so, wie hätte es den Anhängerclub nicht gegeben, dann wäre alles vorbei gewesen. Also dann wird es den Wiener Sportclub heute so wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja, ich denke, dass man das durchaus so, dass man das durchaus so sehen muss. Und dass das ein großer Verdienst ist der Anhängervereinigung. Also die Fusionen, also man muss sich das mal vorstellen, also wenn man sich die Fusionspläne anschaut mit der Austria Salzburg damals.
Wie ist man auf die Idee gekommen? Kannst du mir das mal erklären?
Ja, das ist eine, also das war, das ist einfach. Also es ist sehr absurd.
Ja.
Hat aber, wenn man weiß, was für Absurditäten der Fußballbetrieb so haben kann, dann hat es eine absurde innere Logik von dem, was sich damals gedacht worden ist. Das war nämlich so, man hat sich gesagt, oder Funktionäre im Verein haben sich gesagt, so, in Wien kommen so wenige Leute zum Fußball, es gibt so wenig Zuschauer, Austria Salzburg hat viel mehr Zuschauer, dort gibt es offensichtlich ein größeres Bedürfnis, Fußball zu schauen, also fusionieren wir doch einfach den Wiener Verein, Wiener Sportclub mit dem Salzburger Verein Austria Salzburg und dann können ja die paar Leute, die sich die Heimspiele in Wien dann immer anschauen, mit einem Bus-Shuttle-Service quasi nach Salzburg gefahren werden und sich das dann dort anschauen. Das ist ja alles überhaupt kein Problem und macht marktwirtschaftlich sozusagen Sinn. So.
Starke Idee. Und,
starke Idee. Die dann natürlich bei den Betroffenen, und das waren eben damals dann die Leute, die in der Anhängervereinigung organisiert waren, hat das dann natürlich überhaupt nicht auf Begeisterung gestoßen. Und die haben dann halt mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen interveniert.
Was heißt
und das bekämpft.
Das heißt, ihnen zur Verfügung stehende Mittel, was bedeutet das in dem Falle?
Naja, sie haben die Vereinsstrukturen genutzt, sie haben protestiert.
Das heißt, bei der Anhängervereinigung sind die Leute auch zugleich immer Mitglied im Verein?
Ja, also das waren dann bei der Anhängervereinigung, das waren auch Vereinsmitglieder vom Wiener Sportclub selber. Über die Geschichte mit Rapid kann ich auf jeden Fall sagen, wo es Versuche gegeben hat, den Wiener Sportclub mit Rapid Wien zu fusionieren, wo der Wiener Sportclub zeitweise dann auch angefangen hat, seine Heimspiele im Rapid-Stadion auszutragen. Und zwar quasi als Vor-Events vor dem Rapid-Spiel. Dass es da dann so war, dass es tatsächlich Fanproteste gab, die damals auch schon von der Friedhofstribüne aus organisiert worden sind. Also wie man das heute auch schon ein bisschen kennt, halt mit Protesttransparenten im Stadion und ähnliches. Dass die Anhängervereinigung dann ein Komitee gegründet hat, um den Sportclub zu retten. Dass man sehr viel Lobbyarbeit dann auch betrieben hat hinter den Kulissen. Und man sozusagen öffentliche Meinung auch sehr stark dagegen organisiert hat, um das zu verhindern, dass es zu dieser Fusion kommt.
Du hast in dem Buch, und damit habe ich nämlich jetzt einen wunderschönen Bogen geschlagen, du hast in dem Buch geschrieben, dass fast jeder Chaot, der den WSC in die Krise führte, wurde bei der Vienna mit offenen Armen empfangen. Also sind das alles Selbstdarsteller gewesen? Ich meine, diese Ideen klingen ja eh schon sehr marketingversponnen. Aber dass man dann von einem Fußballverein zum anderen weiter wandert?
Also es ist, es gibt ja im Fußball, würde ich sagen, ganz allgemein unglaublich viele Selbstdarsteller. Und im österreichischen Fußball hast du das einfach auch sehr stark. Du hast irgendwelche Geschäftsleute, die dann bei Fußballvereinen einsteigen und sich dann anfangen, sich dort als Alleinherrscher aufzuspielen. Und dann glauben sie zu wissen, wo es lang geht und haben den großen Masterplan. Und dann passiert in der Regel das, dass halt viel Geld investiert wird, dass teure Spieler gekauft werden, dass dann am Ende rauskommt, dass man sich diese Spieler dann doch nicht hat leisten können, dass dann diese teuren Spieler vielleicht auch nicht das bringen, was sie hätten bringen sollen, dass dann die Zielvorgaben, die man sich gestellt hat mit irgendwie morgen werden wir Meister und übermorgen holen wir den Europapokal und so, dass das alles dann doch nicht funktioniert, sondern man dann im Gegenteil vielleicht sogar absteigt und dann am Ende ein Konkurs rauskommt. Und das ist einfach so eine Geschichte, das hat es auf unterschiedliche Arten und Weisen ist das was, das hat sich über die Jahrzehnte, hat es das beim Wiener Sportclub immer wieder gegeben. Und es gibt dann halt einfach eine Reihe von Fällen, wo dann solche Leute, nachdem sie den Wiener Sportclub in den Konkurs geritten haben, dann zur Vienna gegangen sind, dort dann dasselbe versprochen haben, was sie vorher beim Wiener Sportclub versprochen haben und dann aber auch die Vienna dann in den Folgejahren dann in die Krise geführt haben. Also das ist quasi tatsächlich so ein Durchreichen von Glücksrittern und sehr unverantwortlichen Leuten gewesen.
Wenn man Alexander Juraske hat auch in seinem Podcast, also in dem Podcast zu Vienna, so ein bisschen erzählt, der Fußball in Österreich beginnt ja eigentlich damit, dass er erstmal in Wien beginnt sozusagen und Wiener Vereine daran teilnehmen. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, er hat da schon so einen Tropf, also so einen wehmütigen Klang dabei, nach dem Motto, das wäre schön, wenn es das heute auch noch gäbe und nicht noch die niederösterreichischen oder welche Vereine auch immer daran teilhaben. Ist das eine Entwicklung, also sind die Vienna und der WSC, also in dem Falle dann, weil wir ja über den Wiener Sportclub sprechen, dann halt der Sportclub, ein Opfer dieser Geschichte, dass irgendwann der österreichische Fußball sich halt oder diese Liga sich geweitet hat? Oder würdest du sagen, man ist einfach selbst dran schuld, dass man da ist, wo man aktuell steht und theoretisch hätte man auch alle Möglichkeiten, auch wieder nach oben zu kommen?
Ja, also im Moment würde ich das einfach mal kategorisch ausschließen. Für den Wiener Sportclub zumindest. Also die Ressourcen, die es braucht, um da ganz oben mitzuspielen, sind einfach jenseits aller Möglichkeiten, die der Verein derzeit hat. Auch ganz ohne Corona, auch wenn wir jetzt über Corona nicht reden wollen. Allein was so Sachen angeht, wie Auflagen, die es gibt, Anstoßtermine, die Spielergehälter, die dann zu zahlen sind in diesen Ligen und. Da geht es einfach um massive Kosten, die ein Verein wie der Spieler, wie der Sportclub einfach nicht stemmen kann. Und es wäre es gab ja einen Beschluss, einen Vereinsbeschluss in dieser Saison, wo schon ziemlich früh gesagt worden ist, selbst wenn wir die Chance hätten zum Aufstieg in die Bundesliga, wir werden nicht um eine Lizenz ansuchen. Und das Interessante ist, dass der Sportclub mit dieser Haltung nicht alleine steht. Es gibt eine wachsende Zahl in ganz Österreich von kleineren Vereinen, die das ähnlich sehen, einfach weil das finanzielle Risiko zu groß ist. Einfach weil man weiß, man steigt auf, man spielt da, vielleicht hält man es eine Saison durch am unteren Ende der Liga, aber nach dem zweiten Jahr steigt man dann vielleicht definitiv wieder ab und hat dann im Laufe der Zeit einfach nur Schulden angehäuft, die man nicht bewältigen kann. Und ich sehe das aber jetzt im Moment eigentlich nicht als ein Wiener Phänomen, sondern das gilt für eine ganze Reihe von Vereinen in ganz Österreich. Was der Alex natürlich meint, ist der relative Bedeutungsverlust, wenn man so will, des Wiener Fußballs. Also wie ich ja eben schon gesagt habe, der Wiener Sportclub war ja eine ganze Zeit lang einfach einer der großen führenden Vereine im österreichischen Fußball, der viele Nationalspieler auch immer wieder gestellt hat und so weiter. Rapid Wien lebt immer noch von seiner Zeit als österreichischer Rekordmeister, hat jetzt aber etliche Jahre keinen Titel mehr gewonnen. Man muss umgehen mit einer Situation, wo es ein Club Red Bull Salzburg gibt, der halt dann plötzlich als der erfolgreichste österreichische Club der letzten paar Jahre dasteht, aber halt für vieles steht, was Fußballfans oder aktive Fußballfans eigentlich nicht haben möchten in ihren jeweiligen Vereinen. Würde aber gleichzeitig auch sagen, diese Krise ist meines Erachtens vielleicht weniger eine Krise der Wiener Vereine, sondern es ist mehr eine Krise der alten Traditionsvereine. Also wenn ich mir einen Verein Wacker Innsbruck zum Beispiel auch anschaue, der die ganzen letzten Jahre auch immer wieder mit Problemen, mit Finanzschwierigkeiten und so weiter zu kämpfen hatte, dann ist das ein Problem, das sich durch den ganzen österreichischen Fußball einfach durchzieht.
Wenn ihr was zur aktuellen Situation des österreichischen Fußballs hören wollt, kann ich auch euch da wieder einen Podcast-Link reinschmeißen, denn Richard Tokovic, auch hier schon mal zu Gast gewesen, war zu Gast in einem anderen Podcast und wird dort ausführlich über den österreichischen Fußball ausgefragt. Da geht es dann auch über sämtliche Vereine Österreichs, von daher werde ich euch den verlinken. Frage ist, du hast gerade erwähnt, dass es viele kleinere Vereine gibt, die mittlerweile nicht mehr die Ambition haben, dann ganz nach oben durchzugehen, weil es einfach nicht mehr zu stemmen ist. Wäre die Frage, gibt es dann auch sowas wie eine Opposition im österreichischen Fußball, dass man einfach sagt, hier, lieber Verband, ist ja ganz nett, was ihr da macht, aber das, was ihr da macht, ist nichts für uns und deswegen überlegen wir uns, ob wir da vielleicht eine Alternative demnächst anbieten?
Das ist eine sehr spannende Frage. es hat ja Anfang des Jahres auch einen Fankongress gegeben, der in Linz stattgefunden hat, an dem sich, glaube ich, die allermeisten größeren Fanszenen, die in Österreich aktiv sind, auch beteiligt haben, wo unterschiedlichste Problempunkte auch diskutiert worden sind. Also alles vom Polizeigewalt über Infrastrukturprobleme in den Ligen, über die Frage von Anstoßzeiten und so weiter und so fort. Und das würde ich mal als ein erstes zartes Pflänzchen sehen, das zumindest was die Fans angeht, da ein bisschen ein Austausch stattgefunden hat und ein bisschen eine Erkenntnis, dass man ja letztendlich im selben Boot sitzt. Egal bei welchem Verein man sich da jetzt auffällt, dass es sehr viele gemeinsame Problemlagen gibt und vielleicht auch eine Notwendigkeit, sich hier gemeinsam einzusetzen und gemeinsam was zu tun. Ich bin jetzt selber nicht bei dem Fankongress gewesen, aber Aktive von der Friedhofstribüne waren auch dort. Und ich persönlich würde mir sehr wünschen, wenn es jetzt nicht bei dieser einmaligen Geschichte bleibt, sondern dass das was ist, was sich aufbaut und dass sich Fans unterschiedlicher Vereine anfangen, sich da auszutauschen und ja, Ansichten, Positionen entwickeln und auch Aktionen zu entwickeln, um da vielleicht auch was anderes zu machen. Und ich denke mir halt schon auch, also natürlich ist jetzt diese ganze Corona-Situation eine extreme Herausforderung, gerade auch für einen Club wie den Wiener Sportclub. Ich denke mir aber, dass es für den Fußball insgesamt daraus natürlich auch jetzt eine Situation entsteht, wo man sich durchaus auch überlegen kann, ob die Art, wie das ganze Fußballgeschäft die letzten Jahre passiert ist, wirklich die ist, mit der man das Ganze weiterführen möchte, soll oder kann. Also ich hoffe mir, dass wenn man sich dann vielleicht in ein oder zwei Jahren dann endlich mal wieder oder vielleicht auch früher wieder in Stadien sieht, dass sich dann daraus vielleicht auch was entwickelt, um so eine Opposition, die es eigentlich bräuchte, auch aufzubauen.
Diese Veranstaltung, die du gerade erwähnt hast, das habe ich so am Rande mitbekommen und habe vor allen Dingen mitbekommen, dass man sich sehr beschwert hat, dass die Pressevertreter eher sich wenig haben blicken lassen, um es mal höflich auszudrücken. Siehst du da auch noch Verbesserungs-, also wahrscheinlich kann man da noch irgendwie was machen, aber ich meine, die Pressevertreter waren ja alle eingeladen, aber sie sind halt nicht erschienen, weil scheinbar nicht wichtig genug für sie der Termin. Hast du das Gefühl, da könnte man definitiv noch mehr erreichen?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwieweit man da bei den Medien mehr erreichen kann. Also ich denke, es gibt dasselbe Problem sehr wahrscheinlich auch in Deutschland. Mhm. Also so wie ich es sehe, ist es einfach so, dass sehr viele Medien, die da über Fußball berichten, bis zu einem gewissen Grad auch einfach Teil des Geschäftsmodells sind, vom Fußball, wie er läuft. Und da ist mal einfach mal die Instinktreaktion, dass Fans, die da irgendwie was machen, die da irgendwie was wollen oder glauben, dass sie da was sagen müssen, dass die einfach eher ein Störpotenzial sind, als dass sie was sind, was man irgendwie ernst nehmen möchte oder womit man sich befassen möchte. Also man ist dann immer sehr schnell dabei, drauf zu hauen, wenn es irgendwo ein Problem zu berichten gibt, Ausschreitungen etc. Man ist dann aber nie dabei, wenn es halt so eine Initiative gibt wie den Fankongress. Ich glaube, umso wichtiger ist es, die Medien zu unterstützen, die eine Nähe zu der Fankultur haben. Also es gibt ja in Österreich das wunderbare Ballesterer Fußballmagazin, das für alle, die auch ein Interesse am österreichischen Fußball haben und an den Fankulturen da, ist das eine durchaus empfehlenswerte Zeitung. Die haben aber jetzt gerade eine Solidaritätskampagne zum Beispiel gestartet, weil sie eben auch Geld brauchen, um die Existenz des Magazins sichern zu können. Das halte ich für eine sehr unterstützenswerte Sache. Also ich glaube, es braucht da einfach auch die Fanszenen übergreifende Solidarität, um die Sprachrohre, die man hat, sozusagen, um dafür zu sorgen, dass die nicht absaufen, sondern dass die uns erhalten bleiben.
Wenn du vorher in England gelebt hast, wie nimmst du die Situation, also die Situation für die österreichische Fanszene so wahr? Also ist das noch eher etwas, wo du sagst, du auch so ganz paradiesisch hier und kann man ganz gut aushalten? Muss man aber drum kämpfen, weil es so langsam, ja, die Dinge angegriffen werden? Oder wie nimmst du das so wahr? Also wie ist Österreich für dich im Vergleich zu dem, was du in England so erlebt hast?
Ich formuliere es vielleicht ein bisschen anders. Also gerne. Ich finde grundsätzlich, dass die Regionalliga ein Ort ist, an dem ich sehr gut aushalten kann, weil einem in der Regionalliga viele Auswüchse, die man in höheren Ligen hat, einfach nicht betreffen. In derselben Art. Das ist alles sehr relaxed, das ist alles sehr entspannt, auch bei den Vereinen, die man besucht. Es gibt wenig kommerzielle Auswüchse, die man beklagen muss, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Bezahlkarten, die man vorher aufladen muss, um dann im Stadion überhaupt ein Bier trinken zu können und so weiter. Das gibt's halt im österreichischen Regionalliga-Fußball alles nicht. Du hast im Stadion dann Bewegungsfreiheit, du wirst weder durch irgendwelche Ordnerdienste oder die Polizei in irgendeiner Form belästigt. Das finde ich alles, das sind für mich alles sehr positive Dinge und das alles bei bezahlbaren Eintrittspreisen. Und genauso war es eigentlich auch mit, also, oder ist es auch, wenn ich mir FC United Spiele anschaue, das ist ja genau dasselbe. Also grundsätzlich in einer unteren Liga, in einer Regionalliga, im semi-professionellen Bereich, wie es so schön heißt, also jetzt nicht im Profifußball. Das heißt, du hast auch da nicht dieses Ding, was du in der englischen Premier League oder im Profifußball hast, wo dann ein Stehplatzverbot ist in den Stadien, wo die Eintrittspreise horrend sind, wo du überhäuft wirst mit irgendwelchem Merchandise, den kein Mensch braucht. Ja, das hast du einfach in diesen Ligen nicht. Und insofern halte ich mich da sehr gerne auf. Es ist jetzt natürlich sicher nicht für jeden. Ich frage unterschiedliche Fußballfans und sie haben unterschiedliche Ansichten. Aber ich finde es einfach sehr entspannend. Allein, keine Ahnung, keine nervigen Stadionsprecher meistens. Einfach diese ganzen Zirkuselemente, die ja auch in Deutschland der höherklassige Fußball mit sich bringt, das ist dann einfach großteils nicht da und man hat seinen Spaß und kann irgendwie den Spieltag genießen. Das finde ich schon was sehr Positives.
Also bevor wir zur Fanszene überleiten, möchte ich noch mal kurz was zum Stadion wissen. Es ist ja der älteste Fußballplatz Österreichs, richtig?
Es ist meines Wissens der älteste durchgehend bespielte Fußballplatz Österreichs. Also seit 1907 existiert er. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, weil ich jetzt kein Mensch bin, der sich so Daten gerne merkt. Also das ist so, es gibt auch beim Sportclub Experten, was das Statistikwesen angeht, die können runterbeten, alle möglichen Sachen. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher jetzt, inwieweit die hohe Warte zum Beispiel oder was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Wiener Sportclub das älteste österreichische durchgehend bespielte Fußballstadion hat. Also das ist was, das auch zur Tradition des Wiener Sportclubs sehr stark dazugehört. Dass man einfach sagen kann, an diesem Ort, an diesem Platz ist seit 1907 durchgängig eine schwarz-weiße Mannschaft aufgelaufen. Der Platz hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert. Es gibt jetzt heute Tribünen, die es früher nicht gegeben hat und so weiter. Und es steht auch jetzt wieder eine Stadionsanierung ins Haus, von der allerdings auch schon seit mindestens 10, 15 Jahren geredet wird, dass die ins Haus steht. Aber was halt schon cool ist, man kann sich alte Fotos anschauen aus den 1920er Jahren bis heute und du siehst eine bis heute wiedererkennbare Kulisse, auch anhand der Gebäude, die da drumherum spielen, rumstehen. Und das ist was ich finde, was ja durchaus immer seltener wird. Der Sportlerplatz ist ein Platz, der mitten im Wohngebiet ist, der umgeben ist von Mietwohnungen, von Gemeindewohnungen, aber eben auch dem Hernalser Friedhof. Deswegen, um das vielleicht an dieser Stelle kurz einzuschieben, da kommt halt auch der Name her, weil die Tribüne, wo die Fans immer stehen, die grenzt sozusagen direkt an den Hernalser Friedhof an und deswegen eben Friedhofstribüne und deswegen auch Freundinnen der Friedhofstribüne. Aber es ist, wenn man jetzt vom Friedhof sozusagen absieht, ist es einfach ein Stadion, das mitten im städtischen Bereich liegt. Und das macht für mich auch einen großen Teil des Flairs aus von dem Stadion. Du bist nicht irgendwo draußen in der grünen Wiese. Du bist nicht in irgendeiner XY-Kaufpark-Arena, sondern du bist eben am Sportclubplatz in Hernals, wo du sozusagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo man von zu Hause aus 10 Minuten geht man zu Fuß, macht einen Spaziergang und ist dann sozusagen direkt beim Spiel da. Das ist für mich was sehr Sympathisches.
Kommen wir noch zu einem Punkt, was die Vereinsgeschichte angeht. Es gibt den Wiener Sportclub wieder, also mit C. Und es gab den Wiener Sportclub zwischenzeitlich mit K. Ich muss gestehen, ich blicke nicht ganz durch. Also ich habe den Wiener Sportclub irgendwann mit C mal kennengelernt. Dann kam er mit K. Dann dachte ich irgendwann zwischendurch, okay, vielleicht schreibt den jeder, wie er möchte. Mittlerweile habe ich aber durch dein Buch so ein bisschen Aufklärung erfahren. Trotzdem, nimm die Hörer mal bitte mit und erklär das bitte mal.
Gut, dann lade ich die Hörer ein, sich zurückzulehnen, sich hier zu nehmen um sich zu entspannen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, die Geschichte. Also es ist so, ich habe ja eingangs, habe ich ja schon erwähnt, der Wiener Sportclub ist von seiner Grundstruktur her ein Mehrspartenverein. Also ein Verein, in dem halt unterschiedlichste Sportarten traditionell ihren Platz haben, und die Fußballsektion des Wiener Sportclubs ist eben eine Sektion davon. Es hat sich zumindest, sagen wir mal, in den frühen 2000ern hat sich dann ein Szenario ergeben, nach einer Reihe von Abstiegen, Umbrüchen, Wiederaufstiegen des Vereins, wo der Versicherungskonzern AXA als ein Hauptsponsor aufgetreten ist, der Fußballsektion. Und von Seiten dieses Hauptsponsors wurde dann ein glorreicher Masterplan geboren darüber, wie man den Wiener Sportclub zu seiner alten Glanz und Glorie wieder zurückführen kann. Und die Idee hat beinhaltet, dass man gesagt hat, wir lösen die Fußballsektion des Wiener Sportclubs aus dem Gesamtverein heraus und gründen sie als quasi einen ausgelagerten Verein neu, was dann angeblich dazu führen sollte, dass dadurch das Ganze dann viel effizienter, viel toller, viel besser, viel professioneller funktionieren kann mit viel mehr Geld und man dann halt in ein paar Jahren sportlich wieder super tolle Erfolge erzielen kann. Das ist jetzt meine Variante der Geschichte. Man muss dazu wissen, dass es um die Frage, wie es zu dieser Herauslösung der Fußballsektion gekommen ist, welche Argumente vorgebracht wurden, wer da wie welche Rolle genau gespielt hat, dass das eines der in der Vereinsgeschichte umstrittensten Kapitel ist. Es ist, wenn man mit Fans spricht, die damals dabei gewesen sind, die damals auch bei Vereinssitzungen dabei waren, wo das dann zur Abstimmung gekommen ist, dass dann die Rede davon ist, dass es auch ein gewisses erpresserisches Element in der ganzen Sache gegeben hat, dass also eine Situation heraufbeschworen worden ist, wo gesagt worden ist, man macht jetzt diese Herauslösung oder anders ist halt die Zukunft des Fußballs in Hernals nicht gewährleistbar. Das hat man, das war auch ein Element, mit dem hantiert worden ist. Es ist dann beschlossen worden, dass man die Fußballsektion rauslöst, und es ist dann halt dieser WSK gegründet worden, also auch Wiener Sportclub oder Wiener SK, wie man es genannt hat. Und es trat dann eine Situation ein, wo diese Versprechungen, diese Hoffnungen, die man sich gemacht hat, nicht wirklich in Erfüllung gegangen sind, sondern eher im Gegenteil. Sportclub hat sehr schlecht abgeschnitten, sehr schlecht gespielt. Es kamen dann auch wieder Abstiege. Und es hat sich dann auch der AXA-Konzern vom Wiener Sportclub dann auch vertschüsst. Sind dann zur Vienna gegangen. Nachfolgekonzern der AXA ist übrigens die Unica-Versicherung, und die Unica-Versicherung ist heute immer noch oder wieder der Großsponsor, Hauptsponsor der Vienna. Jetzt hatten wir dann eine Situation, dass diese Loslösung des Vereins, so wie sie da passiert ist, unglaublich viel Unmut, unglaublich viel Streit innerhalb des Vereins hervorgebracht hat, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass es zum Beispiel bei den anderen jetzt nicht fußballbezogenen Sektionen des Vereins unglaublich viel Unmut darüber gab, dass gesagt worden ist, wir wollen niemals wieder was mit diesen Fußballleuten zu tun haben. Was auch durchaus nachvollziehbar ist auf eine gewisse Weise.
Weil aus deren Sicht habt ihr dann den Verein sozusagen hängen lassen, ne?
Ja, genau, so kann man das sagen, ja. Und man hat es kam dann im Laufe der Jahre, im Laufe der 2000er Jahre, vor allem aus dem Umkreis der Friedhofstribüne heraus initiiert, ist dann eben eine Kampagne entstanden. Zwei Vereine sind einer zu viel, wo man also gesagt hat, man will unbedingt wieder die Rückführung des Fußballs in den WSC haben, um die Tradition des Mehrspartenvereins, wie er eigentlich sein soll, fortleben zu lassen oder wieder aufleben zu lassen, einen Verein zusammenzuführen. Also es war auch zu diesen Zeiten so, dass Leute, die von der Friedhofstribüne gekommen sind, angefangen haben, andere Sportarten zu betreiben und dann teilweise auch andere so Sektionen im WSC wiederbelebt haben, beziehungsweise teilweise auch neu gegründet haben. Und so kam dann eben dieser Gedanke. Und dann gab es eine jahrelange Kampagne mit Protestaktionen, mit Transparenten, mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, gegipfelt dann am Schluss mit einer riesigen Crowdfunder-Kampagne, um halt die Altschulden des Fußballbetriebs abzahlen zu können, um dann letztendlich sozusagen die Rückführung der Fußballsektion in den Gesamtverein wieder ermöglichen zu können. Und da sind wir heute. Also wir sind jetzt heute wieder da, dass halt der WSC wieder als WSC spielt, um das ermöglichen zu müssen. Das ist auch eine ganz nette Anekdote. War es nötig, dass der WSC selber dann anfangs wieder eine Fußballsektion gründen musste, die dann in der untersten Spielklasse angefangen hat, wo dann mehr oder weniger fußballerisch talentierte Leute aus der Friedhofstribüne, darunter dann durchaus auch ein paar Kettenraucher, sich dann bereit erklärt haben, heroisch die erste WSC-Mannschaft seit vielen, vielen Jahren dann wieder zu stemmen und dann eine Saison durchzuspielen, um das eben zu ermöglichen.
Jetzt frage ich mich, also wenn ich so Mehrspartenvereine in Deutschland kenne, dann ist das eigentlich immer so, dass der Fußballverein ja trotzdem irgendwie alles dominiert. Und die anderen Sparten sind dann halt eben so ein schönes Beiwerk, die dann auch einen Posten im Vorstand genießen. Und viel mehr ist dann da auch nicht. Jetzt denke ich mir, wenn dann der Fußballverein sozusagen den Hauptverein verlässt, dann rücken ja andere nach und bilden einen Vorstand. Jetzt kommt der Fußballverein wieder zurück und jetzt müssten ja theoretisch die anderen Sparten wieder ins zweite Glied oder sind halt wieder nur noch ein paar am Tisch, aber der große Fußball ist wieder da. Wie ist das so mit der, also wie habt ihr das organisiert, dass die Sparten das A akzeptiert haben und gesagt haben, machen wir nochmal, sprich ihren Groll beiseite geräumt haben, und zum anderen, wie ist das jetzt organisiert, also habt ihr jetzt trotzdem wieder, seid ihr jetzt wieder die Chefs, die ganze Kohle des Vereins sozusagen haben und dann verteilen an die anderen Sparten so ein bisschen was, oder wie ist das organisiert?
Also ja, es gab unglaublich viele Vorbehalte und auch berechtigterweise. So wie es jetzt aufgeteilt ist, ist es so, dass die einzelnen Vereinssparten für ihre Organisation im Verein und auch ihre Finanzen im Verein selber verantwortlich sind. Das heißt also auch, der Fußball hat seine eigenen Finanzen, die er selber regeln muss. Und es ist letztendlich ist es sozusagen so geregelt, dass es eigentlich nicht mehr passieren kann, dass der Fußball die anderen Vereinssparten in den Abgrund reißt, wenn da jetzt wieder was schiefgehen sollte. Da hat man sich durchaus sehr viel überlegt.
Okay, machen wir mal den Überschwang jetzt noch zum letzten Thema, das ist die Fanszene. Da hast du ja eben schon so diese Sturheit des Wiener Sportclub-Fans angesprochen. Erstens würde mich natürlich interessieren, woher kommt diese Sturheit oder was drückt sie aus, diese Sturheit? Nehme ich mal so ein bisschen mit, was ist denn so die Mentalität des Wiener Sportclub-Fans? Also ist er einer, der schnell krandelt, also meckert, oder ist er eher ein gelassener Mensch?
Also das Krandeln und das Meckern ist grundsätzlich was sehr Wienerisches und ist erstmal so eine Grundeinstellung, die man in der Stadt halt sehr gerne, aber das sehr gerne hat, das sagt. Aber jetzt so noch nichts aus. Ansonsten sind Sportclub-Fans naturgemäß, glaube ich, sehr gelassene Menschen und müssen das auch sein. Allein aus der Geschichte des Vereins heraus, also weil es beim Sportclub nie langweilig war und wahrscheinlich auch nie langweilig sein wird. Und man einfach eine große Nervenstärke braucht, um bei diesem Verein dabei zu sein, weil man nie so genau wissen kann, was da alles noch um die Ecke liegt und da vielleicht auf einem zukommt. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass Sportclub-Fans sehr, sehr zupackend sind eigentlich auf eine gewisse Weise. Also es gibt einfach eine sehr lange Geschichte davon, dass die Fans immer wieder eingesprungen sind, sowohl mit Geld als auch mit ehrenamtlichem Engagement, um den Verein aus Krisen wieder herauszuholen und irgendwie wieder in sichere Fahrwasser zu bringen oder Durststrecken zu überbrücken. Ich habe eingangs gesagt, dass es zeitweise Usus war, dass die Wäsche der Spieler von Fans halt zu Hause daheim gewaschen worden ist. Mhm. Zum Beispiel, ja, alle möglichen Reparaturen, die im Stadion nötig waren und nötig sind, da ist es immer wieder der Fall, dass Fans halt einfach anrücken und dann selber handwerklich tätig werden, um das alles im Stand zu halten und dafür zu sorgen, dass nicht alles zusammenbricht. Es hat immer wieder große Spendenkampagnen gegeben. Es gibt auch jetzt wieder eine, die gerade angelaufen ist, weil eben ja gerade keine Heimspiele stattfinden können. Mhm. Und der Verein dadurch auch Geld verliert. Es ist deswegen vom Verein diese Initiative des Daheimspiels, also nicht Heimspiel, sondern Daheimspiel, initiiert worden, wo man sozusagen, man kann sich entweder eine Saisonkarte kaufen oder halt Tageskarten und man kann irgendwie anklicken, ob man sich noch ein Bier oder eine Wurst oder wie auch immer kaufen möchte. Und dafür kriegt man dann am Tag, wo eigentlich Spieltag wäre, ein altes Spiel vom Sportclub, das mal gefilmt worden ist, zu sehen. Und es sind dadurch jetzt auch schon wieder innerhalb kürzester Zeit über 35.000 Euro zusammengekommen innerhalb der ersten Woche. Also Sportclub-Fans haben eine sehr große Opferbereitschaft für ihren Verein. Das zeichnet sie aus. Ansonsten würde ich sagen, es ist eine sehr relaxte Fankultur. Es ist keine Fankultur, wo man sich von irgendwelchen Autoritätspersonen gerne was sagen lassen würde. Also das heißt,
da kommen wir noch drauf.
Ja, da kommen wir noch drauf, kann ich jetzt vielleicht trotzdem kurz sagen. Ja, ja. Also es ist einfach es wäre unmöglich, dass man da irgendeinem Vorsänger in irgendeiner Form nachfolgen, also nachsingen würde oder sowas. Das würde jetzt bei der Fanszene, wie sie da ist, einfach nicht funktionieren. Und es ist gleichzeitig eine Fanszene, die sich darüber auszeichnet, dass in 99% aller Fälle der gegnerischen Mannschaft auch Respekt gezollt wird. Also, dass man sich bemüht, sportlich und mit Respekt halt aufzutreten. Das ist halt durchaus auch die gegnerische Mannschaft, wenn sie dann vom Platz geht nach dem Spiel, durchaus auch mit einem Applaus bedacht wird. Also das sind jetzt vielleicht so Eckpfeiler.
Nimm ich mal mit, wann kannst du diese Friedhofstribüne, Wir hatten ja gesagt, es gab vorher ja schon die Anhängervereinigung. Jetzt würde mich halt interessieren, gab es richtige Fankultur vor der Friedhofstribüne noch im Stadion oder war da einfach erstmal nicht mehr viel oder gar nichts?
Ist jetzt die Frage, was man unter Fankultur versteht.
Naja, so Zaunfahren, ein bisschen Gesänge, also so ein bisschen Fankultur halt.
Da würde ich mir denken, also das ist tatsächlich durch die Friedhofstribüne gekommen. Also das sind alles neue Sachen gewesen, also dass man Zaunfahnen hat, dass man Fanzines rausbringt, dass man andere Materialien hat, keine Ahnung, irgendwelche selbstgedruckten T-Shirts und so weiter. Das ist was, das hat das vor der Friedhofstribüne in der Form nicht gegeben.
Hast du eine Ahnung, wo diese erste Generation herkam? Also waren das schon Wiener Sportclub-Fans, die sich dann halt im Laufe der Zeit so entwickelt haben? Oder kamen da einfach Leute, die irgendwie gesagt haben, hier, ich habe auf Rapid keinen Bock mehr, das geht mir da alles so auf den Sack. Ich suche mir hier irgendwie mein eigenes Idyll.
Ja, es war eine Mischung. Also ich würde sagen, die ersten also waren tatsächlich Leute, die beim Wiener Sportclub angefangen haben, Fans zu sein. Und die, wie ich ja gesagt habe, auch in Bezirk zur Schule gegangen sind oder in der Nähe des Bezirks zur Schule gegangen sind und sowieso aus der Nähe kamen. Wo dann teilweise bei manchen noch Leute dabei waren, wo es über die Eltern einen Bezug zum Verein gegeben hat und so weiter. Und später hat sich das dann durchaus auch aufgefüllt mit Leuten, die vielleicht von anderen Vereinen ursprünglich gekommen sind oder sich bei anderen Vereinen nochmal ungeschultet geschaut haben, gesagt haben, nee, darauf haben sie keinen Bock. Aus unterschiedlichen Gründen, wie das da läuft, die dann halt angefangen haben, sich auf der Friedhofstribüne zu sammeln und dort zusammenzufinden. Wobei, also was ich halt interessant finde oder was ich halt schon spannend gefunden habe, ist, dass die Anhängervereinigung tatsächlich einer der ersten österreichischen Fanclubs war, die halt auch Sonderzugfahrten zum Beispiel organisiert haben. Also wie sie das angefangen haben, das in den 50er, 60er Jahren zu machen, da hat es das bei keinem anderen österreichischen Verein gegeben, dass man da irgendwie organisiert irgendwohin angereist wäre.
Ich vermute, das gab es auch in Deutschland noch nicht zu der Zeit. Von daher wäre die Frage, wie sind die auf die Idee gekommen? Also wo haben die sich das wiederum abgeschaut oder haben die es vielleicht auch gar nicht abgeschaut, sondern selbst einfach mal sich überlegt?
Ja, ich glaube, die haben das einfach gemacht. Also das war halt schon einfach sehr loyale Fans mit einem sehr starken Bezug zum Verein, die sich dort auch sehr stark eingebracht haben und die dann irgendwann einfach auch angefangen haben zu sagen, sie machen das jetzt halt. Also es war in einer lokalen Trafik- oder Zeitungskiosk, wie man in Deutschland sagen würde. Da sind dann die Tickets für diese Sonderzugfahrten verkauft worden. Diese Sonderzüge, die sind dann von dem, was die heutige S-Bahn-Station Herrn Als ist, die direkt in der Nähe des Stadions ist, von dort sind sie dann auch weggefahren. Das waren aber dann nicht so Sonderzugfahrten, wie man das heute vielleicht kennt, sondern das waren dann tatsächlich Fahrten mit so einem touristischen Begleitprogramm auch, also wo dann ist man halt irgendwo hingefahren und dann ist man in einer Stadt gewesen und hat sich dann dort vor dem Spiel noch irgendwas angeschaut und ist dann zum Spiel gegangen. So ist das damals gewesen bei den Leuten. Sind dann aber halt Hunderte mit diesen Sonderzügen halt auch gefahren.
Gab es eigentlich zwischen der Anhängervereinigung und der Friedhofstribüne irgendwie mal Groll oder haben die sich, also war man da offen, als die neuen jungen Leute sozusagen kamen?
Ja, wie soll ich das sagen? Also es ist so, von dem, was ich mitkriege, ist das eine vielschichtige Geschichte. Also es ist natürlich die Friedhofstribüne was sehr anderes als jetzt die Anhängervereinigung. Also die Friedhofstribüne ist ein Fanclub, wie man sich heutzutage einen Fanclub so vorstellt und ist dann zusätzlich noch ein Fanclub gewesen, der auch sehr früh angefangen hat, auch sehr politische Statements abzugeben. Das ist dann was gewesen, das war dann bei der Anhängervereinigung vielleicht manchen dann durchaus auch eher suspekt, sage ich mal so. Da hat man dann da drauf geschaut und sich dann gefragt, wieso braucht man das, was wollen die, was hat das jetzt beim Fußball verloren. Es gab dann trotzdem immer wieder Berührungspunkte bei den verschiedenen Rettungskampagnen, die es gegeben hat über die Jahrzehnte. Es ist inzwischen so, dass der derzeitige Obmann oder Vorsitzende der Anhängervereinigung, das ist der Kurt Reichinger. Und der Kurt Reichinger, das ist eben auch ein Gründungsmitglied der Friedhofstribüne und eigentlich auch der Mitbegründer des Fanzins Schwarz auf Weiß und so weiter. Und der ist jetzt sozusagen, der hält jetzt inzwischen die Anhängervereinigung am Laufen. Und es ist inzwischen auch so, dass einige Mitglieder der Friedhofstribüne auch zu Treffen der Anhängervereinigung hingehen. Also insofern ist es ein langsames Aneinander annähern.
Wenn man sagt, hier in Deutschland wird der WSC oder der Wiener Sportclub immer so gerne als das St. Pauli Österreichs bezeichnet. Nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, würde mir ja eher der Vergleich zur Altona 93 einfallen. Wie beurteilst du das so? Passt dieser Vergleich überhaupt in irgendeine Richtung oder findest du den völlig abwegig?
Ja, schau, also ich tue mir mit so Vergleichen immer ein bisschen schwer. Also weil natürlich sucht man immer, wenn man, das ist immer das Erste, was man macht, man sieht einen Verein und dann überlegt man sich, okay, was ist sozusagen, was sind so Beispiele, die ich kenne, auf die das am besten passen würde, auf die das am besten zutreffen würde. Ich finde, es ist aber immer nie so ganz treffend, weil einfach alle Vereine ihre jeweiligen besonderen Eigenheiten in ihrer Geschichte dann trotzdem auch mitbringen. Das mit St. Pauli kommt ein bisschen auch daher, dass viele Friedhofstribüne-Leute vor allem in ihren Anfangsjahren sich durchaus auch auf St. Pauli bezogen haben und auch sehr positiv bezogen haben. Es gab da ja auch Kontakte. Also wenn man mit so jemandem wie dem Kurt Reichinger, von dem ich ihm erzählt habe, wenn man mit dem spricht, dann wird der auch darüber erzählen, dass es durchaus auch Kontakt gegeben hat zu einem Sven Brooks bei St. Pauli. Dass man sich natürlich auch den Übersteiger angeschaut hat, wie er gekommen ist. Es war auch viele Jahre, bis zu einem gewissen Grad ist es auch heute so, dass Studierende teilweise aus Deutschland nach Wien gekommen sind und die dann vielleicht aus Deutschland her einen St. Pauli-Bezug gehabt haben, dass die dann während ihrer Studienzeit in Wien auf die Friedhofstribüne auch gegangen sind und man dann dort auch durchaus einige St. Pauli-Utensilien gesehen hat. Es ist derzeit von der Fanszene eher so, dass also Beziehungen, die man pflegt, pflegt man zu so Vereinen wie Tennis Borussia Berlin, zu Roter Stern Leipzig. Und ich glaube, das eine Sache, die man heute vielleicht sagen würde, ist so, St. Pauli ist ein bisschen zu groß für uns. Also wir sind als Verein einfach doch etliche Größenordnungen weiter drunter. St. Pauli ist halt schon ein Verein, ich weiß gar nicht, wie viel das Millerntor derzeit.
Da fragst du mich was. Keine Ahnung, aber über 20 bestimmt.
Ja, also man redet da schon von 10.000 Leuten, Zehntausenden. Und wie gesagt, beim Sportclub, wenn es ganz hoch kommt und alles ganz voll ist, so wie das Stadion derzeit aufgestellt ist, dann kommt man bei knapp über 6.000. Aber meistens ist man sozusagen mit zwischen 1.200 und 1.800 und vielleicht 2.000 Leuten quasi unter sich. Und das ist so unsere Größenordnung. Und da würden wir schon auch eher größenordnungsmäßig wahrscheinlich zum Verein wie Altona besser passen.
Ihr steht für britische Fankultur. Jetzt könnte man überlegen, ist das einfach, also ich würde mich mal interessieren, warum ist das noch so? Also ich meine, das war ja früher mal eigentlich überall so, dass man sich irgendwie an England orientiert hat. Dann kamen irgendwann die jungen Leute, die gesagt haben, okay, Italien hier ist das neue heiße Ding. Dann wurden überall Ultragruppen gegründet. Und wenn wir dann gerade eben den FC St. Pauli zum Beispiel erwähnt haben, da ist das ja auch so, dass die mittlerweile eine ziemlich bedeutende Ultragruppe am Start haben, also schon sehr lange. Von daher, warum ist beim Wiener Sportclub so das Britische übrig geblieben? Warum hat es da die Ultrakultur nicht geschafft?
Ja, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass die Leute einfach zu individualistisch dafür sind. Also, wenn man sich die ganzen Ultragruppen anschaut, dann ist das ja doch immer eine sehr durchorganisierte Sache, wie da der Support abläuft. Das ist einfach was, das ist sozusagen der Witz an der Sache ist der, dass auf der Friedhofstribüne durchaus Leute stehen, die auch, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Ausland durchaus auch zum Sportclub gekommen sind. Darunter gibt es dann vielleicht auch zwei, drei Leute, die auch aus Italien kommen und dann in Italien auch entweder selber vielleicht mindestens Kontakt zu Ultragruppen hatten oder Leute kennen, die in Ultragruppen sind und eine Affinität dazu haben, ist aber trotzdem auf der Friedhofstribüne einfach sehr anders ausleben. Es ist einfach was, das würde, glaube ich, von den meisten Fans auf der Friedhofstribüne nicht toleriert werden. Es würde Leuten sauer aufstoßen, wenn sich da jemand auf dem Zaun setzt und dann irgendwie anfangen möchte, die Leute zu dirigieren. Ich glaube, die Person würde eher mit Bierbechern beworfen werden, als respektiert oder akzeptiert. Und es kommt dann eben noch dazu, dass es ein historisches Element gibt, das einfach vor allem aus der alten Generation von den Leuten, die auf der Friedhofstribüne stehen, es eine ganze Reihe gibt, die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Rapid-Fans. Rapid, der SK Rapid, hat in der Stadt die bedeutendste Ultragruppe und halt auch eine im deutschsprachigen Raum, eine der ältesten Ultragruppen. Dass da einfach sehr viele negative Erfahrungen mit assoziiert werden im eigenen Erleben mit Ultra und man sich deshalb vielleicht auch abgrenzen möchte.
Aber es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie auf der Friedhofstribüne nur ältere Kaliber unterwegs sind. Ihr habt schon noch auch junge Menschen, die nachkommen.
Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist die Frage, was jung ist. Man fühlt sich ja selber immer.
Ja, aber wenn man sich diese Ultra-Generation anschaut, das sind ja das meistens dann immer so 15, 16, 17, 18.
Ja, und das ist schon ein Problem. Also das ist eine Sache, die fehlt schon sehr stark. Du hast beim Sportclub Leute, keine Ahnung, 25 Jahre, 30 Jahre und älter. Es sind in den letzten Jahren wieder ein paar mehr Jugendliche dazugekommen, auch auf der Tribüne, was ich sehr gut finde und was sehr Positives ist. Aber es ist tatsächlich die Frage so einer ganz jungen Generation oder so echte Jugendliche, die da hinkommen, das ist tatsächlich eine Sache, die wird auch zunehmend zum Thema werden.
Ja, wie gesagt, ihr habt da diesen eigenen Charme am Start. Dasselbe ist ja auch mit eurem Support. Ich meine, ich habe gelesen, ihr macht auch im Wiener Dialekt Gesänge. Also stelle ich mir jetzt sehr charmant vor. Ich nehme an, das ist aber auch in Österreich nicht sonderlich üblich, oder? Dass man da so in seiner seinem Dialekt vor sich hin singt.
Nein, das ist, glaube ich, nicht sehr üblich. Und das ist aber genau das, was mir auch von Anfang an sehr, sehr gut gefallen hat. Also macht einfach das Lokalkolorit auch aus, dass es das gibt.
Würde mich noch interessieren, also wir machen erst noch die Frage des Hörers und dann kommen wir noch zum Fansein und dann haben wir es geschafft. Und zwar die Frage kommt von @ftamsud auf Twitter, Felix Tamsud in Real Life sozusagen. Er fragt, wie hat sich durch die Jahre die Fanszene vom Wiener Sportclub entwickelt, sowohl vom Style und der Fankultur, englische Verhältnisse statt Ultra und so weiter her, als auch politisch? Wenn es denn da eine Entwicklung gab?
Ja, das ist, da denke ich, da kann ich in gewissem Sinn nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Also es ist eine Fankultur, die von Anfang an, also wenn ich jetzt die Friedhofstribüne nehme, die sich von Anfang an antifaschistisch aufgestellt hat, sich antifaschistisch orientiert hat, die auch dem Hooliganismus von Anfang an abgeschworen hat und klargezogen hat, dass das halt bei uns, bei dem Verein nicht stattfinden wird. Und hat sich von da an dann weiterentwickelt. Wobei, also halt hat dann angefangen, immer wieder auch politische Projekte aufzugreifen. Es gibt ja, also die größte Aktion, die die Fanszene jedes Jahr macht, ist der Ute Bock Cup. Das ist so ein großes Fan-Fußballturnier mit hunderten Beteiligten, was ein Benefiz-Turnier ist für verschiedene flüchtlingspolitische Initiativen, die es in Wien gibt. Also ich würde sagen, dass eigentlich sind sozusagen gewisse Grundzüge sehr früh festgelegt worden und die sind dann im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut worden. Das trifft es vielleicht am ehesten, dass es dann immer mehr dazugekommen. Man hat angefangen, auch vereinsübergreifende Initiativen zu unterstützen. Sei es, dass man sich am Aktionstag gegen Polizeigewalt zum Beispiel beteiligt und solche Geschichten.
Aber hat der Wiener Sportclub-Fan, hat der zum Beispiel Probleme bei Auswärtsspielen? Also ich meine, wenn du hast eben schon mal Roter Stern erwähnt, da kennt man ja die Geschichte von Brandes, aber das kommt bei denen ja auch öfter mal vor, dass die bei Auswärtsspielen von den lokalen Neonazis dann mal angegriffen werden. Ist das beim Wiener Sportclub-Fan auch so oder ist das mittlerweile eine Geschichte der Vergangenheit?
Nein, also das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also ich habe, seit ich da bin, hat es nie in irgendeiner Form irgendein Problem gegeben. Auch bei Auswärtsfahrten, die ich gesehen habe, bei denen ich dabei war in der Richtung. Und es sind wirklich eigentlich sehr relaxte Geschichten. Und das ist meistens auch bei den gastgebenden Vereinen eigentlich alles sehr relaxed. Und es interessiert sich auch die Polizei eigentlich nicht für die Liga. Das sind alles sehr, aus meiner Sicht, sehr begrüßenswerte und sehr, sehr gute Punkte.
Ja.
Also man hat einfach den Stress nicht. Also du hast, sobald du natürlich weiter höher gehst, wenn ich jetzt in der österreichischen Bundesliga aktiv wäre und der Sportclub da spielen würde, dann würde es wahrscheinlich auch viel mehr Stress geben in unterschiedlichen Bereichen.
Okay.
Und es ist halt ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen so jemand, der sagt, ein Aufstieg, das ist durchaus auch eine Sache, wo man auch liebgewordene Bestandteile eines Spieltages verliert. Ein liebgewordener Bestandteil eines Spieltages ist es für mich auch, dass ich einfach auswärts zum Stadion fahren kann, ohne irgendwie mir Gedanken darüber machen zu müssen, wie genau reise ich jetzt hin zu dem Stadion, weil was schreibt mir jetzt die Polizei vor, wie ich da gehen muss oder ähnliches.
Ja, wenn wir schon bei den liebgewordenen Angewohnheiten so sind, das Derby of Love ist ja scheinbar auch so ein liebgewonnenes Derby. In deinem Buch gehst du relativ kritisch damit um. A, würde mich interessieren, warum gehst du damit kritisch um? Und B, wie groß ist deine Freude, wenn es nächstes Jahr wieder ein Derby of Love geben würde?
Ja, das Derby of Love. Das Interessante an der Bezeichnung Derby of Love ist ja was, das ist mal aus den Fanszenen der Vienna und vom Sportclub der Begriff selber entstanden. Da hat es dann noch mal ein gemeinsames Fanzine gegeben, das so geheißen hat. Das ist einfach auch daher gekommen, dass die Milieus der Fans beider Vereine sehr ähnlich gewesen sind. Also man sich auch in sehr ähnlichen subkulturellen Milieus bewegt hat, man sich einfach gekannt hat und bis zu einem gewissen Grad auch einfach froh war, dass es außer einem selber dann auch einen anderen Verein gab, der halt auch, wo die Fans halt auch antifaschistisch drauf waren, wie man selber. Jetzt so sehr platt formuliert. Also das war das eine. Was dann allerdings passiert ist über die Jahre, ist, dass diese Titulierung, dieser Begriff Derby of Love zu einem Marketingbegriff geworden ist, dem sich die Fans bis zu einem gewissen Grad auch wegnehmen haben lassen. Und wo dann irgendwie auch sehr viel rein projiziert worden ist, eben auch von Medien, wo dann halt gesagt, also wo dann dieses Derby dann sozusagen als das positive, der positive Gegenentwurf zu dem anderen Derby, also dem Derby zwischen Austria und Rapid Wien dargestellt worden ist, wo dann von bestimmten Medien dann auch so Sätze gefallen sind wie das Derby of Love, das ist deswegen toll, weil da können halt auch Familien, Frauen und Kinder hingehen im Gegensatz zu den anderen Derbys. Und dann zusätzlich das Ganze plötzlich zu einem hippen Event geworden ist, wo das dann ein Spieltag war, wo lauter Leute hingekommen sind, die man sonst das ganze Jahr über nie gesehen hat. Aber für diesen Spieltag sind sie da. Und die sich aber überhaupt nicht, also sich weder für den einen noch für den anderen der beiden beteiligten Vereine bei dem Derby sonderlich interessiert haben, am Spielgeschehen auch nicht teilgenommen haben, die dann einfach nur da rumstehen und ihr Bier trinken und keinerlei Interesse haben, irgendwie eine Atmosphäre zu kreieren oder sonstiges. Und das einfach für mich dann zunehmend, also ich habe ein paar dieser Derbys mitgemacht, einfach eine sehr nervige Geschichte geworden ist. Wo man sich dann eigentlich immer gefreut hat, wenn es dann vorbei war und man dann sozusagen wieder in den normalen Spielbetrieb gekommen ist. Was ein bisschen, was eine interessante Entwicklung gewesen ist der letzten Jahre, ist, dass es in den letzten Jahren öfters zu Derbys zwischen den Wiener Sportclub Frauen und den Wiener Frauen gekommen ist, wo beim letzten Heimderby am Sportclubplatz dann doch, ich glaube, es waren um die 1500 Leute, die dann doch da gewesen sind. Und das war super, weil da hast du quasi durchaus die motivierten Teile beider Fanszenen sind beide da gewesen und du hast ein richtig cooles, hitziges Derby gehabt, ja, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen. Es war eine coole Atmosphäre. Du hast zwei Teams gehabt, die wirklich sehr aufopferungsvoll um den Sieg in diesem Spiel gekämpft haben, wo man gemerkt hat, dass es den Spielerinnen beider Teams halt wirklich auch um den Sieg bei diesem Derby gewesen ist und da halt der Charakter eines Derbys dann sehr stark rausgekommen ist. Und da hat sich ein bisschen, das finde ich ganz interessant, also da hat sich ein bisschen hinverlagert. So, und vielleicht hat man da ja den Anfang ein bisschen einer neuen oder einer Wiederbelebung der Derby-Tradition unter anderen Vorzeichen.
Wäre zu wünschen. Du hast Fansigns angesprochen und du hast vor uns schon erzählt, dass du ein Interview geführt hast. Das heißt, du bist auch Fansigner für das Schwarz auf Weiß vermutlich, ne?
Genau, ja.
Erzähl mal ein bisschen was zu dem Heft. Also für Menschen, die das überhaupt noch nicht kennen. Oder anders, ja, oder machen wir es anders. Du kommst aus England. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft du das Thema Fansigns hier aufgegriffen hast. Das heißt, du scheinst dafür echt zu brennen. Von daher,
ja, ich
machen wir es mal anders. Genau, genau, richtig. Und deswegen darfst du deiner ganzen Begeisterung jetzt Luft schaffen.
Nein, also Fernsehen sind ja cool. Erstmal finde ich super aus der heutigen Sicht irgendwie dieses Ding, dass du ein kleines Heft hast, das selber geschrieben worden ist von Fans, für Fans, im A5-Format in der Regel, was man dann sozusagen, also was man dann den anderen Leuten im Stadion dann unter die Nase hält und sie dann mehr oder weniger zwingt dazu, das zu kaufen. Und es ist, und es stimmt, also ich kenne es aus Großbritannien, aus England, wo es tatsächlich auch eine sehr langlebige Fansein-Tradition gibt, wo Fans darüber versucht haben, ihr eigenes Sprachrohr zu kreieren und einfach mal auf mehr oder weniger launige Art und Weise ihre Meinung rauszubringen. Und das war was auch beim Sportclub und für die Friedhofstribüne mit von Anfang an sehr wichtig gewesen ist. Einfach zu sagen, so für das Selbstverständnis, das ist das, was wir sind, das ist das, was wir sagen. Hier äußern wir unsere Kritik an den Vorgängen im Verein, an dem, was passiert. Am Anfang, wie das Schwarz auf Weiß entstanden ist, Altvordere können sich das ja nicht, oder so junge Leute können sich das ja heute kaum noch vorstellen, aber das waren ja Zeiten, da gab es kein Internet und solche Sachen. Das heißt, alleine, wenn man schon Spielberichte haben wollte oder wenn man wissen wollte, wie war es denn so bei einer Auswärtsfahrt, was ist da so passiert, was waren die Erlebnisse, die die Leute da hatten und so, wie war das Spiel geschehen, das konnte man halt nicht einfach googeln oder so, wie man das heute tut, und dann schlagen einem gleich Berichte von ein paar Dutzend Accounts entgegen, sondern da war dann tatsächlich so ein Fansein wie das Schwarz auf Weiß fast die einzige Informationsmöglichkeit. Und es hat es das Schwarz auf Weiß durchgängig tatsächlich viele, viele Jahre gegeben, bis es dann irgendwann mal eingeschlafen ist. Was auch daran lag, dass Aktive in der Friedhofstribüne einfach mit so vielen anderen Sachen zu tun, also belastet und beschäftigt waren. Also wie gesagt, es haben sich dann einige Aktive plötzlich im Vorstand des Wiener Sportclubs wieder gefunden. Man war dauernd damit beschäftigt, eigentlich irgendwelche Brandherde zu löschen im Verein. Und da ist dann die Produktion des Fernsehens irgendwie ein bisschen, ja, einfach eingeschlafen und dann irgendwann auch eingestellt worden. Und die Idee, das Ganze wieder zu beleben, das ist dann eigentlich gekommen mit der Rückführung der Fußballsektion zurück in den WSC, dass man diskutiert hat und gesagt hat, es wird eigentlich an der Zeit, dass die Friedhofstribüne als Fanclub mit eigenen Meinungen und wieder mehr und offener zutage tritt, dass man also auch, um einfach wieder eine Präsenz da zu haben, die darüber hinaus, auch auf der Tribüne selber, die darüber hinausgeht, da hängen halt vielleicht Zaumfahnen und so, und man hat die Gesänge und so weiter und man steht auf der Friedhofstribüne, aber um wieder präsent zu machen und klar zu machen, die Friedhofstribüne ist halt auch ein Fanclub. Es steckt eine Struktur dahinter und es stecken Leute dahinter mit Auffassungen und auch mit kritischen Auffassungen zum Leben im Verein. Und das möchte man wiederbeleben. Und man möchte es vielleicht auch nutzen, dass auch neuere und jüngere Leute, die neu dazukommen, halt sehen, oh, da ist was, da findet was statt. Und da kann ich mich vielleicht auch dafür begeistern und da mitmachen und mich halt mit einbringen. Also, weil wir das ja vorhin auch schon hatten, wie sieht das aus mit jungen Leuten und mit neueren Leuten. Da ist die Produktion des Fanseins, und dass man hat für mich auch einen Weg, einfach, ja, auch neuen und jüngeren Leuten zu sagen, wir sind da, wir sind ansprechbar, wir stehen in der Kurve, wir sind sozusagen deine Stehplatznachbarn und deine Stehplatznachbarinnen. Und wenn du anfangen möchtest, was zu machen und irgendwie aktiv zu werden, dann sprich uns einfach an und sei da.
Wie ist denn die Akzeptanz des Heftes mittlerweile? Ich meine, du hast in deinem Buch bei wichtigen Kapiteln hast du dir durchaus Texte aus dem Heft, aus den Heften aus älteren geholt. Von daher, wie ist denn jetzt so bei den Jüngeren die Akzeptanz für so Fanzine?
Also generell sind die Reaktionen auch auf das wiederbelebte Schwarz auf Weiß sehr gut, würde ich so durch die Bank mal sagen. Es ist einfach so, dass es Leute gibt, die sowas überhaupt noch gar nicht kennen oder nie gekannt haben von ihrem ganzen Leben, dass da plötzlich irgendwie so eine Broschüre oder so eine Zeitschrift irgendwie auf der, da muss man irgendwie teilweise dann schon viel Erklärungsarbeit leisten, die dann durchaus aber auch anschlägt und dann durchaus auch funktioniert. Es ist so, dass das Schwarz auf Weiß in der Vergangenheit ein sehr wichtiges Medium gewesen ist, dass es von Leuten, die das alte Schwarz auf Weiß gekannt haben, auch viel Freude darüber gegeben hat und gibt, dass das Schwarz auf Weiß wieder da ist. So. Wir sind bescheiden jetzt im Moment. Also ich glaube, die Auflage, in der wir drucken, ist so 200 Stück.
Okay.
Aber eben mit der Intention tatsächlich, dass wir sagen, es ist eben ganz bewusst kein Ding, das man online finden kann. Du kriegst dieses Heft auch nicht im Versand oder mit der Post oder irgendwie, sondern dieses Heft, das kriegst du eben nur, wenn du im Stadion bist und wenn du bei den Spielen bist.
Warum nicht auf Konzerten oder im Plattenladen deines Vertrauens?
Da ich würde glaube, man ja
vielleicht ein neues Publikum finden, oder?
Also. Das ist ein guter Punkt, ja. Also das ist durchaus eine interessante Frage, der ich jetzt auch nicht abgeneigt bin. Aber wir haben einfach mal angefangen, hat es damit einfach mal mit der Intention zu sagen, man will die Friedhofstribüne im Stadion wieder präsenter machen als Gruppe und als Struktur. Weil das was ist, was einfach ein bisschen eingeschlafen ist, weil so viele Leute haben aus der Friedhofstribüne heraus dann angefangen, irgendwelche Doppelrollen im Verein selber auch zu übernehmen. Und es hat dann stellenweise ein gewisses Verschwimmen angefangen. Man wusste nicht mehr, wo hört jetzt die Friedhofstribüne auf als Fanclub, wo fängt jetzt der Wiener Sportclub als offizieller Verein an. Dass man jetzt eben wieder was hat, wo man auch ein bisschen differenzieren kann und sagen kann, das hier spricht die Friedhofstribüne und hier spricht jetzt nicht der Wiener Sportclub als offizielles Organ. Man muss auch wissen, es gibt ja auch eine offizielle Stadionzeitung, die von Ehrenamtlichen des Wiener Sportclubs auch hergestellt wird und produziert wird. Zu denen steht das Schwarz auf Weiß nicht in Konkurrenz, aber eben als eine Ergänzung und als eine andere Stimme und sozusagen als die nicht offizielle Vereinsstimme.
Wenn wir noch mal ganz kurz einen letzten Punkt, dann sind wir durch. Das wäre das Thema Ehrenamt. Du machst in dem Buch sehr oft das Thema aus, von wegen, das ist dein Verein, engagier dich, nur mit deiner Hilfe kann der Verein halt auch weiterleben und gestaltet werden. Ein Thema, was Hardy Grüne hier in diesem Podcast auch schon einmal angesprochen hat, bei kleineren oder bei höherklassigen Amateurvereinen, dieses Ding, dass du jetzt mittlerweile als Fan vielleicht dich nicht nur auf die Tribüne stellen kannst und mauern kannst, sondern dass du dich vielleicht mittlerweile auch mal einbringen musst, weil das Ehrenamt halt mehr und mehr stirbt. Von daher, wie ist das bei euch? Also du hast ja schon erwähnt, dass da durchaus Überschneidungen sind. Nichtsdestotrotz klang es in dem Buch immer noch so, ja, als wäre es gerade bei euch auch sehr wichtig, im Moment Helfer zu bekommen. Also
ja, es ist immer wichtig. Also es gibt, man braucht immer Helferinnen und Helfer. Und es ist tatsächlich so, dass der Verein würde einfach nicht funktionieren, ohne dass Leute sich einfach die unbezahlte Zeit nehmen, um das Ganze am Laufen zu halten. Und nur deswegen funktioniert es. Und das ist auch was, wo es sich dann manchmal auch ein bisschen reibt. Also wo man manchmal, wenn man Funktionäre im Vereinsumfeld hat, die dann vielleicht von außen in den Verein reinkommen und die dann glauben, das Ganze funktioniert halt so wie eine Firma. Und sie dann aber feststellen müssen, dass sie sozusagen mit lauter Ehrenamtlichen agieren müssen, die dann teilweise durchaus auch ihren eigenen Kopf haben. Das sind alles auch so Bereiche. Ich kann da vielleicht einen aktuellen Text ganz kurz vorlesen, den ich mal jetzt gesehen habe, wo es eben um diesen neuesten, also der jetzt gerade so beschreibt, wie sich der Verein jetzt schlägt mit der Corona-Situation. Und wo eben auch zu diesem neuen, zu diesen Daheimspielen aufgerufen wird, die ich da eben gesagt würde. Und da, also da beschreiben sie halt, was ist jetzt, also was sie alles machen müssen und so. Und dann sagen sie halt aber auch, um das alles zu realisieren, braucht es jedoch zuallererst Zeit. Zeit, einen halbwegs vernünftigen Rettungsschirm auszutüfteln und diesen auch zu realisieren. Seit knapp 2 Wochen steht der Sektionsvorstand, also der Vorstand der Fußballsektion im WSC, täglich im Austausch. Wir beraten, diskutieren, streiten, lachen und bestärken uns gegenseitig. Punkt. Ehrenamtlich. Punkt. Ja, neben all den anderen Dingen, die reguläre Jobs, Quarantäne oder wie im Fall des Autors dieses Textes angehende Elternschaft mit sich bringen. Wir sitzen oft bis in die Nacht vor unseren Bildschirmen und Telefonen und arbeiten für den Verein, ohne einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen, abgesehen davon, dass wir unseren Herzensverein auf keinen Fall verlieren wollen. Das ist die Situation. Also es ist der Sportclub, ein Verein, der steht und fällt mit dem, was die Leute, die sich um ihn rum und in ihm aufhalten, daraus machen.
Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz im Grunde, weil schöner möchte man es doch nicht haben oder anders möchte man es doch nicht haben.
Ja, also es ist, die Kehrseite des Ganzen ist natürlich, dass es kein reibungsloses, also es kann auch nie, glaube ich, ein reibungsloses Verhältnis sein. Es gibt dann immer Konfliktpotenziale, Ärgernisse, Genörgel, und alles, was diese Dinge so mit sich bringen. Ich sehe den Sportclub immer ein bisschen so wie das gallische Dorf bei Asterix und Obelix. Also wo irgendwie dann ab und zu hauen sie sich dann alle die Fische vom Fischhändler um die Ohren in einer Massenschlägerei. Aber wenn es dann halt gegen die Römer geht, stehen sie dann halt alle wieder zusammen und unterstützen sich halt gegenseitig. Und das ist halt der Sportclub.
Wunderbar. So, Christian, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine Mühe, die du dir genommen hast.
Ich bedanke mich. Also, es war super. Also, danke für das Gespräch.
Und euch verabschiede ich auch. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Ciao. Und das war sie, die Ausgabe zum Wiener Sportclub. Wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal auf die sozialen Netzwerke. Facebook, Twitter, Instagram, überall ist dieser Podcast sichtbar. Dort könnt ihr die Folge gerne, gerne teilen, euer Feedback dalassen oder geht auf hörfehler.org unter dem Beitrag des Wiener Sportclubs in den Kommentarspalten. Könnt ihr dort auch euer Feedback loswerden. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, vor allem wenn es Konstruktives ist. Ansonsten, wenn ihr noch mehr hören wollt, dann schaut mal nach dem Sportfrei-Podcast, ein Podcast, der sich mit der Historie ostdeutscher Fußballclubs beschäftigt und auch von mir gemacht wird. Von daher, hört doch mal dort rein, es würde mich sehr freuen. Dankeschön. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bleibt gesund.